Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
Andreas Rosenfelder, Chef des Feuilletons von Welt und Welt am Sonntag. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Schön, dass Sie da sind. Wir setzen nämlich heute gleich gemeinsam europäisches Recht um, wenn Sie gestatten. Wir können nämlich ganz genau unsere Arbeitszeit dokumentieren an dieser Stelle. Wir machen jetzt eine Stunde Radio.
Okay, das fällt natürlich unter Arbeit, weil ich muss es ja machen.
Ja, also der Europäische Gerichtshof, der EuGH, hat ja das genau per Urteil eingefordert. Arbeitszeit muss genau erfasst werden in der gesamten Europäischen Union. Also machen wir das, wobei, jetzt wird schon schwierig, wer uns im Podcast hört, der kriegt nur 30 Minuten, weil da keine Musik gespielt wird. Ist das dann eigentlich keine Arbeitszeit, wenn wir Musik spielen für uns?
Also aus Arbeitnehmerperspektive würde ich auf jeden Fall sagen, dass die halbe Stunde Anreise mit dem Taxi unter Arbeitszeit fällt. Okay. Ich habe mir ja schon Gedanken gemacht.
Gut, alles klar. Bei Ihnen gleicht sich das aus. Ich muss ja zwischendurch auf jeden Fall auch Regler schieben. Vielleicht stellt sich auch noch die eine oder andere Frage, über die wir in dieser Radiostunde sprechen. Erfassung der Arbeitszeit, das ist gleich unser erstes Thema. Manchmal gibt es Urteile, die klingen erstmal weit weg, zum Beispiel wenn der Europäische Gerichtshof über Arbeitszeitstreitereien in Spanien entscheidet, aber die sind dann auf einmal ganz nah, wenn klar ist, das soll für uns alle gelten. So ist das geschehen mit der Entscheidung des EuGH, die besagt, Arbeitszeiten müssen künftig in der gesamten Europäischen Union genau erfasst werden. Also konkret besprochen in etwa die gute alte Stechuhr, aber 4.0. Also zum Beispiel soll auch erfasst werden, was alles im Homeoffice passiert und unterwegs so weggearbeitet wird. Mein Gast heute ist Andreas Rosenfelder, Leiter des Feuilletons der Welt und auch der Welt am Sonntag. Freuen Sie sich darauf?
Ich finde das gerade in meinem Beruf ziemlich schwierig zu bestimmen, wo die Arbeit anfängt und wo die Arbeit aufhört. Das ist sicherlich bei einem Autohersteller ein bisschen leichter, wo man so eine Art marxistischen Arbeitsbegriff hat. Irgendein Gegenstand, Objekt wird verändert. Bei uns, wir sind ja so, was glaube ich in der Sowjetunion Geistesarbeiter hieß mit diesem komischen Begriff. Es ist eine Form von Arbeit, die aber dann auch wieder oft gar nicht so sehr wie Arbeit aussieht. Wenn ich jetzt irgendwie die letzte Folge Game of Thrones mir anschaue, weiß ich ja noch nicht, ob ich vielleicht am Sonntag was darüber schreibe oder nicht drüber schreibe. Ist es dann Arbeitszeit oder nicht? Wenn ich mir im Taxi Gedanken über Hegel mache, Arbeit, keine Arbeit.
Ja, das stimmt. Jeder geht natürlich erstmal natürlicherweise von seinem Arbeitsbereich aus. Ich glaube, der Bereich, in dem Sie und in gewisser Weise ja auch ich zu Hause, in dem wir zu Hause sind, ist vielleicht aber auch gar nicht mehr so untypisch. Also es gibt den Bereich der, ja, der kreativen Berufe, aber auch generell so der qualifizierten Berufe, wo wir ja alle eine Art Entgrenzung feststellen. Unter anderem eben durch diese Geräte, die uns ständig verfügbar machen, was ja unglaublich praktisch ist. Also man muss eben nicht im Büro warten, dass die E-Mail endlich kommt. Man kann die halt einfach auch überall dann lesen, wenn sie denn kommt. Aber dann kommt sie auch und möglicherweise antwortet man dann auch. Also das heißt, so klein ist der Bereich der Menschen, die da so Entgrenzung erleben, vielleicht gar nicht.
Überhaupt nicht. Es gibt ja nicht zufällig das Konzept der New Work, der neuen Arbeit, was auch in ganz vielen Unternehmen in der letzten Zeit umgesetzt worden ist oder umgesetzt wird. Unter anderem auch bei Axel Springer in dem Verlag, wo ich arbeite, da wird ein neues Verlagshaus gerade gebaut, das ganz auf dieses Konzept zugeschnitten ist. Und da ist ja die Idee, dass die klassische Präsenzkultur, also man sitzt im Büro, weiß ich nicht, 8 Stunden Arbeit ab, dass die nicht mehr richtig zeitgemäß ist, sondern dass man vielleicht auch mit seinem Laptop irgendwo anders sitzen kann, dass man vielleicht auch bestimmte Sachen besser zu Hause machen kann, zum Beispiel in Ruhe lesen oder schreiben, dass man für andere Sachen ein Team braucht. Und das ist alles, glaube ich, relativ schwer mit diesem klassischen Arbeitsbegriff abzudecken.
Aber was ist es dann unterm Strich am Ende mehr Freiheit, auch für die Arbeitnehmer, dass es so ist? Oder mehr, um mal den alten marxistischen Begriff der Ausbeutung zu benutzen, mehr Ausbeutung?
Natürlich ist immer die Gefahr, dass das dann so eine Art entgrenzten Arbeitsbegriff gibt, der dazu führt, dass man eigentlich überall erreichbar und überall auf der Arbeit ist, so selbst wenn man zu Hause vielleicht gerade irgendwie nebenher Essen zubereitet, weil man kriegt halt die E-Mail rein und muss reagieren. Da muss man drauf achten, aber ich glaube tatsächlich, dass das eigentlich auch, es gibt ja diesen Begriff der Vertrauensarbeitszeit, der so ein bisschen auch auf die Autonomie der an der Arbeit Beteiligten setzt, dass man das durch gute Absprachen auch hinbekommt. Also dass wir zum Beispiel im Feuilleton uns abgesprochen haben, dass wir uns nicht abends mit E-Mails an alle bombardieren, weil allein schon das Lesen, allein schon das Auftauchen dieser E-Mail im Postordner ist ja ein Stresssignal. Man denkt, man muss reagieren.
Funktioniert das?
Das funktioniert relativ gut. Okay. Es gibt dann so Ausnahmefälle, wenn jemand Wichtiges stirbt, dann muss man halt doch mal eine E-Mail schreiben. Aber man kann sowas halt, finde ich, auch eigenverantwortlich hinbekommen. Und das dann quasi bürokratisch zu erfassen über irgendeine App, wo man sich ein- oder ausloggen muss, Das stelle ich mir schwierig vor.
Es gibt ja noch den anderen Arbeitsbereich, für den das wahrscheinlich genauso, wenn nicht sogar noch relevanter ist, nämlich den Niedriglohnbereich. Also wo wir auch ganz klassische Verhältnisse, Arbeitsverhältnisse haben, wo einfach, um den Stundenlohn zu umgehen, die Stunde dann schnell mal 80 Minuten hat, dergleichen mehr. Im Taxifahrergewerbe sieht man das. Wir werden gleich noch über die Paketboten sprechen, da sicher auch. Also mehr Regulierung kann da ja sicherlich hilfreich sein.
Ja, eben, aber es passt ja nicht auf alles. Also ich würde auch sagen, man kann nicht überall mit so einem kreativen Arbeitsbegriff kommen und nicht alles ist gewissermaßen Ausdruck von Freiheit, was da so auf das Verschwimmen der klassischen Begrenzung hindeutet. Aber es gibt halt eben inzwischen ganz unterschiedliche Konzepte von Arbeit und ich weiß nicht recht, wie man das wieder zurück in so eine Art neue Arbeit, Freizeit, Zwei-Welten-Theorie überführen kann.
Die Frage ist ja, und das knüpft daran an, die Frage der Lesbarkeit. Also was ist wann Arbeit, wie erfassen wir das? Da habe ich große Fragen, da habe ich auch große Skepsis, was Datenschutz angeht. Ich habe mal eine Stimme von jemandem, der das vom Berufswegen jetzt erstmal sehr positiv alles gesehen hat, Rainer Hoffmann, der DGB-Chef, der zum Beispiel darauf folgende Antwort gegeben hat gestern in den ARD-Tagesthemen.
Wir wollen natürlich in vielen Bereichen nicht zurück zur klassischen Stechuhr, die gibt es in vielen Unternehmen auch heute noch. Aber wenn man in die moderne Arbeitswelt schaut, dann wundere ich mich, warum man da nicht beispielsweise mit Smartphones oder Apps intelligente Konfigurationen findet, wo die Arbeitszeiten dann auch relativ passgenau erfasst werden. Das ist technisch doch überhaupt gar kein Problem.
Sagt Rainer Hoffmann vom DGB, das kann durchaus sein, dass es technisch kein Problem ist, aber dann kommen wir natürlich auch einer Arbeitswelt näher, in der wir fast sowas wie eine Totalüberwachung haben, möglicherweise dann auch für die Arbeitgeber, die wissen dann auch ganz genau, ob sie jetzt im Taxi an Hegel gedacht haben oder möglicherweise an was anderes.
Eben, und wer garantiert dann wieder, dass ich das nicht nütze, um nur so zu tun, als hätte ich an Hegel gedacht? Also man kommt da, finde ich, in so ein... Schnell verliert man so ein bisschen den Boden unter den Füßen und kommt
in... Das wäre interessant, wenn man da so eine Software hätte, wo man einträgt, 11.30 Uhr bis 11.15 Uhr Taxifahrt an Hegel gedacht.
Sowas. Ja. Es gibt, glaube ich, in China so eine App, die parteitreue Arbeitnehmer immer benutzen müssen. Da muss man dann eingeben, an wie viele Stunden pro Tag man sich mit den Gedanken des großen Vorsitzenden beschäftigt hat. Aber da will man ja eigentlich nicht hin. Also ich glaube, dass so letztlich die Eigenverantwortung da dann doch ein Kriterium ist, ohne dass man nicht ganz auskommt.
Okay, das waren jetzt, ich gucke nochmal, 6 Minuten 33 zu diesem Thema ist notiert, Andreas Rosenfelder. Wir bleiben in der Arbeitswelt, ganz unten würde Günter Wallraff wahrscheinlich sagen, bei den Paketboten, da sind wir gleich. Es gibt Jobs, davon gibt es immer mehr. Die Paketboten zählen dazu, weil natürlich immer mehr online eingekauft wird und das irgendwie nach Hause kommen muss. Jobs, die meistens schlecht bezahlt sind und häufig noch nicht einmal anständig sozial versichert. Die Problemlösung ist dank der GroKo jetzt auf dem Weg. Katharina Peetz hatte die ersten Details.
Viele Paketdienste arbeiten nicht mit festangestellten Zustellern, sondern mit Subunternehmern. Wenn diese für die Mitarbeiter keine Sozialabgaben leisten, sollen künftig die großen Paketdienste haften und nachzahlen. So sollen die Fahrer sozial besser abgesichert werden. Darauf haben sich Union und SPD im Koalitionsausschuss gestern Abend geeinigt. Der Gesetzentwurf stammt von Arbeitsminister Hubertus Heil von der SPD. Wirtschaftsminister Peter Altmaier von der CDU hatte die geplante Neuregelung zunächst kritisiert, weil er zusätzliche bürokratische Hürden für Unternehmen fürchtete. Das Prinzip der sogenannten Nachunternehmerhaftung greift in der Baubranche schon seit 2002. Seit kurzem gilt die Regelung auch in der Fleischindustrie.
Also jetzt auch bei den Paketboten, also künftig Hermes, DHL sind künftig stärker in der Verantwortung. Andreas Rosenfelder, ich wüsste erstmal nicht, was gegen diesen Weg spricht. Sie?
Nee, auf Anhieb auch gar nicht. Ich sehe eher so, dass man als moderner Mensch, der die ganze Zeit irgendwelche Sachen bestellt, nicht nur Bücher wie früher, sondern auch inzwischen die Einkäufe bei Amazon und sich vom Abendessen über Lieferando bis, weiß ich nicht, bis zu den Getränken alles liefern lässt, hat man ja permanent ein sehr schlechtes Gewissen, auch weil man früher Günter Wallraff gelesen hat und sich dann doch auch vorstellen kann, wie physisch und psychisch erschöpfend dieser Job ist. Und dann gibt man halt Trinkgeld und hofft in so eine Art Ablasshandel, dadurch das schlechte Gewissen auszugleichen.
Das mit dem Trinkgeld ist ganz interessant in diesem Zusammenhang. Also das ist ja vor allem, ich glaube, die Paketboten, die gehen wahrscheinlich meistens eher leer aus, aber gerade die, die das Essen liefern, so ein bisschen die Amerikanisierung auch unserer Verhältnisse. Ne? Also das, was eben nicht mehr vernünftig reguliert ist, wo wir uns nicht darauf verlassen können, dass jeder von seiner Arbeit leben kann, müssen wir eben ausgleichen.
Genau, das ist dann so eine Art Almosenstruktur. Und grundsätzlich würde ich natürlich sagen, der Mindestlohn ist Gesetz, der muss einfach gelten, ganz egal, ob das ein Paketdienst ist. Leister ist oder jemand anderes.
Die Union war lange dagegen, wir haben sie auch gerade gehört im Einspieler meiner Kollegin. Bürokratie ist das Stichwort, die Sorge, dass man da etwas schafft, was letztendlich ja, die Arbeitswelt zu stark einschränkt, die Unternehmen zu stark belastet. Ich will diesen Gedanken nicht gleich zur Seite wischen. Man könnte ja auch sagen, das ist eine Schutzbehauptung. Aber was es beschreibt, ist doch möglicherweise das Problem, dass wir da mit alten Regularien der klassischen Arbeitswelt offenbar immer mehr an unsere Grenzen stoßen.
Das ist sicherlich der Fall. Und die Frage ist ja zum Beispiel auch, warum die Nachunternehmerhaftung das sozusagen ausgleichen muss. Man könnte ja auch sagen, das sind Gesetzesverstöße, wenn irgendwie der Mindestlohn nicht gezahlt wird oder Sozialabgaben nicht gezahlt wird. Das müsste dann die, ich weiß nicht, der Zoll, die Arbeitspolizei, welche Behörde dafür zuständig ist, kontrollieren. Offenbar scheint das ja nicht mehr möglich zu sein, in diese ganzen Grauzonen richtig reinzuleuchten.
Grauzonen und eben Bereiche, wo man merkt, der Markt, der klassische Markt funktioniert nicht, und sei es der Arbeitsmarkt. Es gibt eine andere Entscheidung, die ist jetzt gerade im Bundeskabinett gewesen, nämlich einen Mindestlohn einzuführen für Auszubildende, für Azubis. Das war im ersten Schritt von der Union damals nicht mitgemacht worden, als die SPD den Mindestlohn durchgedrückt hatte. Jetzt kommt er, weil er einfach zwingenderweise notwendig ist. Das finde ich gerade ganz interessant in der Debatte. Wir haben ja auch die Grundrentendebatte, wo wir also feststellen, dass wir eigentlich ein so starkes Auseinanderdriften in der Arbeitswelt haben, dass wir die bestimmte Jobs schlicht und einfach nach vorne pushen müssen, auch wenn sie eigentlich vom Markt her gar nicht genug Geld kriegen.
Auch da ist ja dann immer die Gefahr, dass, also wurde ja zumindest im Vorfeld argumentiert, dass bestimmte Betriebe dann vielleicht nicht mehr ausbilden. Also das, ich verstehe schon, dass das immer eine Abwägungsfrage ist und dass man grundsätzlich ja sagen müsste, wenn eine Branche Nachwuchs braucht, dann müsste sie halt selber dafür sorgen, halbwegs attraktive Löhne zu zahlen, und so müsste sich das auch einigermaßen regulieren. Aber das scheint ja auch in dem Fall nicht gereicht zu haben.
In etwa einer halben Stunde kommt eine sehr prominente Runde in Paris zusammen, eingeladen von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron mit einem klaren Ziel: Hass im Internet stoppen. Ganz konkret geht es darum, Live-Übertragung von Terroranschlägen zu unterbinden. Neben Theresa May aus London ist auch zum Beispiel Justin Trudeau da, Kanadas Premierminister, und in herausragender Rolle die neuseeländische Premierministerin Jacinda Ardern. 2 Monate nach den Anschlägen von Christchurch, Anschläge auf Moscheen, die ja weltweit live über Facebook Live zu sehen waren, also über den Streamingdienst von Facebook. Andreas Rosenfelder ist weiter an meiner Seite, Weltfeuilleton-Chef. Können Gipfel dieser Art helfen gegen Hass im Netz?
Es klingt jetzt erstmal nach so einer typischen Macron-Aktion, also sehr, sehr repräsentativ. Große Symbolpolitik ist natürlich ein Top-Line-Up auch, wenn man so will. Ob es helfen kann, weiß ich nicht, aber natürlich kann man an solchen Geschichten wie diesem auf Facebook geteilten Video sehen, dass wir ein Problem haben in dem Moment, wo gewissermaßen die Öffentlichkeit, die früher mal Res Publica oder wie auch immer hieß, halt von solchen globalen Netzwerken dargestellt wird, und dass die offenbar nicht dieser Verantwortung, die daraus erwächst, offenbar nicht gerecht werden. Mhm. Insofern finde ich es schon richtig, da nach Lösungen und auch politisch nach Lösungen zu suchen.
Naja, das ist interessant. Gerade noch während die Musik lief, sagten sie, naja, Mark Zuckerberg müsste ja eigentlich da sein. Das ist er nicht, aber Facebook ist in gewisser Weise im Stillen dabei, denn der Konzern hat angekündigt, dass man künftig bei bestimmten Nutzern das Livestreaming als Funktion abschalten will bei Facebook. Also das soll dann sein, wenn Nutzer beispielsweise Erklärungen von Terrorgruppen einfach so als Inhalt geteilt haben, ohne das weiter zu kommentieren. Also in irgendeiner Form aufgefallen sind. Jetzt könnte man vordergründig schnell dafür Applaus geben. Ich habe so 1-2 Zweifel. Aber wollen Sie erstmal applaudieren, dass Facebook das überhaupt macht?
Grundsätzlich ist das total richtig. Ich vermute, es wird wieder in der Praxis schiefgehen, weil ja eigentlich sich nicht nur bei Facebook, sondern auch bei Twitter in den letzten Jahren gezeigt hat, dass immer dort, wo versucht wird, diese Unterscheidung zu treffen, dass dann wahnsinnig viel Kollateralschaden entsteht. Mhm. Nicht mehr als Nutzen oft.
Zu Twitter habe ich gleich 1-2 Beispiele. Das ist nämlich auch heute Thema, nicht in Paris, sondern im Bundestag. Aber noch kurz bei Facebook. Facebook hatte auch schon vor, ich glaube, 1,5 Wochen eine Entscheidung getroffen von bekannten rechtsradikalen Predigern und auch Verschwörungstheoretikern in den Vereinigten Staaten, die Profile einfach komplett zu löschen. Auch da denkt man erstmal wieder Applaus. Und jetzt kommen eben die schon von mir angekündigten Zweifel. Wer ist Facebook, das zu entscheiden? Es ist letztendlich ein privates Unternehmen, das jetzt offenbar auf öffentlichen Druck hin ein bisschen Goodwill zeigen will, ein bisschen gutes Wetter machen will, auch gerade vielleicht in Europa vor den Europawahlen. Aber letztendlich, nach welchen Kriterien wird das entschieden? Das muss ja letztendlich im demokratischen Raum entschieden werden.
Das ist halt eben das Problem. Ne? Facebook ist ein Privatunternehmen. Ich glaube, Macron oder sein Staatssekretär haben im Vorfeld von diesem Gipfel mal gesagt, dass Facebook und andere soziale Netzwerke die Souveränität von Staaten bedrohen würden. Das fand ich einen ganz interessanten Gedanken, auch wenn der erstmal sehr monumental und einschüchternd wirkt, aber dass eigentlich Souveränität ja eine Eigenschaft von Staatswesen ist und dass da jetzt eigentlich auch souveräne Welten entstehen, die fast sowas wie digitale Staaten sind und in denen aber überhaupt nicht ausgehandelt ist, wie darin Öffentlichkeit funktioniert. Und eben diese 5 Leute, die gesperrt worden sind bei Facebook, werfen natürlich vor allem die Frage auf, warum dann nicht der und der und der und der.
Ja, zum Teil sicherlich auch berechtigt. Ne? Ja. Interessant. Ich meine, man könnte auch davon ausgehen, es gibt ja verschiedene Ansätze, dass man sagt, einerseits, okay, da muss das in den öffentlichen Raum zurückgeholt werden. Die härteste Forderung ist, da zerschlagt Facebook, verstaatlicht das in gewisser Weise. Man könnte aber natürlich auch sagen, das braucht eine Art Facebook-Parlament oder demokratische Kontrollinstanzen, die man da einzieht.
Auch schwierig, weil das würde ja so eine Art Verstaatlichung von Facebook bedeuten. Ich meine, Kevin Kühnert würde es wahrscheinlich gut finden. Ich wäre da eher skeptisch, außerdem wäre es auch Konkurrenz für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Insofern müsstet ihr da auch kritisch sein. Natürlich sind das interessante Gedanken. Letztlich würde ich sagen, Facebook agiert da als Massenmedium und muss auch selber in der Lage sein, die Verantwortung zu tragen. Und dann müssen diese Entscheidungen, müssen die besser funktionieren und besser nachvollziehbar sein und vor allem besser organisiert werden.
Also ich bin jetzt beim Gegenteil davon, die Negativbeispiele Twitter. Das ist nämlich heute Thema im Digitalausschuss im Bundestag. Twitter wollte nämlich auch Gutes tun und gerade jetzt vor der Europawahl und ermahnt regelmäßig Twitter-Nutzer. Das heißt dann Verstoß gegen unsere Regeln zum Veröffentlichen von irreführenden Informationen zu Wahlen. Ja, das kriegen dann Nutzer mitgeteilt. Das ist zum Beispiel der Jüdischen Allgemeinen passiert, die einen Tweet hatte, in dem sie einfach erklärt oder darauf hinweist, warum Israels Botschafter auf Gespräche und Treffen mit der AfD verzichtet. Das war die Aussage mit entsprechenden Links und zack, gab es da 12 Stunden Sperre von Twitter für diese Aussage. Ein Beispiel, ich hätte jetzt noch 2, 3 andere, wo man sieht, also entweder macht das eine sehr dumme künstliche Intelligenz oder ein auch nicht vielleicht so ganz firmer menschlicher Mitarbeiter.
Ich habe auch das Gefühl, also diese Regelung von Twitter wird ja sofort missbraucht, auch von politischen Gruppen, die eigentlich sozusagen damit unter Kontrolle gebracht werden sollen. Es scheint halt besonders auch aus der rechtsextremen Ecke da viele Aktivisten zu geben, die sich dann halt eben auf kritische Posts stürzen und die als gewissermaßen irreführende Wahlpropaganda melden. Das wird wahrscheinlich bei diesem Post der Jüdischen Allgemeinen der Fall gewesen zu sein. Da ging es ja nur darum, dass Israels Botschafter sich nicht mit AfD-Politikern in Deutschland treffen möchte. Ich glaube auch, dass es eigentlich eine Farce ist, was da abläuft und dass man sieht, da wird dann sozusagen zum Schein, zum schönen Schein halt so eine Regelung kommuniziert, aber de facto führt die eigentlich nur dazu, die politische Diskussion auf Twitter endgültig kaputt zu machen.
Wenn wir das jetzt beobachten, das kommt ja nicht von ungefähr. Es gibt das Netzwerkdurchsetzungsgesetz in Deutschland, als man gemerkt hat, da ist ganz viel Hass und Verachtung in diesem Netzwerk und auch in anderen. Wir müssen da was tun. Das war ja so der Impuls. Und jetzt stellt man fest, dieses Instrument, auch andere Instrumente der Selbstverwaltung jetzt bei Twitter funktionieren nicht so richtig. Muss dann der Rückkehrschluss sein, sagen, okay, da müssen wir das aushalten. Dann ist es halt etwas rauer hier, aber im Sinne des demokratischen Diskurses, so ist es halt.
Ich glaube, man muss erstmal grundsätzlich skeptisch sein, ob soziale Netzwerke der Ort sein können, an dem die politische Debatte vorrangig spielt. Da würde ich erstmal Zweifel anmelden. Ich glaube, es sind nur 5% der Deutschen zum Beispiel, die Twitter nutzen. Das ist sozusagen als Salon für eine bestimmte mediale Elite, wenn man so will.
Ich habe gemerkt, Sie haben gezögert bei dem Wort Elite.
Genau. Ich bin ja selber auch auf Twitter. Aber ich glaube, die wirkliche Debatte kann da nicht stattfinden. Man sieht ja schon auch jetzt, die ganzen Posts, die gesperrt werden, das sind oft ironische Posts. Also alles, was so ein bisschen mit Hintersinn, Ironie, Scherz, Satire, doppelte Bedeutung ausgestattet ist, das kommt dann als erstes quasi, wird dann von diesem Filter verschluckt.
Wer sich beschweren will, braucht in unserem Land nicht zwangsläufig Twitter oder Facebook, um böse Tweets oder Posts abzusetzen. Es gibt seit jeher schon einen Weg direkt an den Deutschen Bundestag, die Petition. Ein Weg, den auch letztes Jahr viele genutzt haben und der so funktioniert.
Jeder hat das Recht, sich mit Bitten und Beschwerden an den Petitionsausschuss des Bundestags zu wenden. Dieses Recht steht im Grundgesetz in Artikel 17. Und immer mehr Menschen machen von diesem Recht Gebrauch. 2018 wurden mehr als 13.000 Petitionen beim Bundestag eingereicht, knapp 15% mehr als im Vorjahr. Das geht aus dem Entwurf des Petitionsausschussberichts hervor, der dem Bayerischen Rundfunk vorliegt. Die meisten Petitionen bezogen sich auf arbeits- und sozialpolitische Themen. Häufig ging es dabei um Meinungsverschiedenheiten mit der Bundesagentur für Arbeit und den Jobcentern. Der Petitionsausschuss kann von der Bundesregierung und von Behörden des Bundes verlangen, Akten vorzulegen. Der Ausschuss kann auch Bundesministerien und Aufsichtsbehörden um Stellungnahmen bitten und er kann Empfehlungen aussprechen. Gut jeder Zehnte, der sich an den Petitionsausschuss wendet, hat laut Bericht Erfolg. Etwa wenn die Bundesregierung zum vorgebrachten Anliegen einen Gesetzentwurf vorlegt. In vielen Fällen hilft der Petitionsausschuss aber auch mit Rat und Auskunft.
Nadine Bader mit einer kleinen Zusammenfassung der Petitionsausschuss, der auch gerade vor einer Stunde diesen Bericht vorgestellt hat, vor der Bundespressekonferenz. Andreas Rosenfelder, ein gutes, altes Instrument der parlamentarischen Demokratie, kann man so sagen, ne? Das ganz offensichtlich funktioniert.
Absolut. Also wenn ich das höre, ich bin total begeistert. Also erstmal, dass wir über diese demokratische Institution verfügen, dass sich jeder direkt beim Gesetzgeber beschweren kann und zweitens, dass das auch genutzt wird und offenbar ja viel genutzt wird.
Genau, zweitens, dass es genutzt wird. Und drittens könnte man ergänzend, ich fand diese Zahl, 10%, sehr beeindruckend, die auch wirklich zu etwas führen, zu konkreten Gesetzentwürfen, manchmal vielleicht auch kleinerer Art. Das ist keine schlechte Quote.
Nee, überhaupt nicht. Also mich erinnert das immer so, ich glaube, früher gab es auch das Recht, dass man direkt sich beim König beschweren konnte. Ja. Wahrscheinlich ist das so die demokratische Schwundstufe davon. Mhm. Ich finde auch, also 10%, natürlich werden wahrscheinlich die Gesetzesentwürfe nicht immer aufgrund der Petition in Gang gebracht worden sein. Aber dass die gehört werden, dass das weitergereicht wird, dass zum Beispiel auch bei Bundesbehörden dann mal nachgefragt wird, das zeigt ja eigentlich, dass das funktioniert.
Soweit ich weiß, ist das im Bundestag ein sehr unbeliebter Posten, Petitionsausschuss, wenn man unglaublich viel Post lesen muss. Mittlerweile natürlich nicht mehr nur per Brief und Fax, sondern eben gibt es alle Möglichkeiten, auch natürlich online, sich an diesen Petitionsausschuss zu wenden. Bevor jetzt alles nur noch gut und glücklich ist, es gibt leider eine schlechte Nachricht, die auch jetzt mit präsentiert wurde bei der Bundespressekonferenz vom Petitionsausschuss. Die Tonlage hat sich offenbar sehr verändert. Also es ist sehr viel rauer geworden. Ich will jetzt nicht schon wieder den Begriff des Hasses verwenden, aber ich glaube, der ist da gefallen. Hass eben auch in ganz vielen dieser Nachrichten. Verrohung der Sprache, das ist auch irgendwie immer so eine Generalanalyse, aber ich komme gerade nicht aufs Besseres.
Ja, es scheint ja auf jeden Fall so eine Art Bedürfnis von Sprechern. Das merkt man ja auch oft in Social-Media-Communities von Medien. Es scheint ja so ein Bedürfnis zu geben, die eigene Position als marginalisiert, unterdrückt, nicht gehört darzustellen. Und ich glaube, das wundert mich im Grunde auch nicht, dass das jetzt auch im Petitionsausschuss dann offenbar ankommt, dass da so die Empörung immer schon mitformuliert wird. Das ist ja ein bisschen paradox, denn gleichzeitig ist der Petitionsausschuss ja genau ein solcher Kanal, in dem man Beschwerden melden kann.
Und das ist eben das Schöne daran, gerade in dieser diffusen Welt, wo man vielleicht irgendwo einen Kommentar absetzt in irgendeinem sozialen Netzwerk und eigentlich gar nicht so genau weiß, hat er irgendwelche Auswirkungen, regt er vielleicht nur irgendjemand auf. Da gibt es ja richtig einen Verfahrensmodus. Also das guckt sich ein bestimmtes Gremium an, trifft dann Entscheidungen, gibt Empfehlungen oder eben auch nicht. Das heißt, man der gute alte Wert einer verfahrensgestützten Demokratie.
Genau, und das Interessante ist ja auch, dass eben eine solche verfahrensgestützte Demokratie dann tatsächlich auch mit Artikulationen umgehen kann, die eigentlich da nicht richtig reinpassen, weil sie halt emotional, weil sie irgendwie neben der Spur sind. Und das muss halt letztlich auch so sein, glaube ich. Also es bringt ja nichts, man kann ja nicht einen Filter einbauen, dass da nur noch dann irgendwie das maßvoll formulierte Anliegen vorkommt. Man muss sich das leider anhören.
In der Welt gibt es heute einen großen Text. Verkehrung der politischen Fronten ist der überschrieben. Und da lerne ich Folgendes, grob gesagt: Früher war es die Linke, die für die Meinungsfreiheit gestritten hat, und heute ist es die Linke, die allerlei Sprech- und Denkverbote erteilen möchte und die Rechte wiederum, die darauf pocht, alles sagen und denken zu dürfen. Andreas Rosenfelder ist allerdings, muss man sagen, bezogen auf die Vereinigten Staaten.
Eben, das klingt jetzt relativ pauschal. Es geht ganz konkret um zwei Vorfälle, von denen der eine schon erwähnt worden ist, nämlich dass Facebook bestimmte rechte Aktivisten ja gesperrt hat, aber auch nur 5 und nach nicht ganz nachvollziehbaren Kriterien. Der andere ist ein Fall an der amerikanischen Universität in Philadelphia. Da lehrt die feministische Theoretikerin Camille Paglia, das ist eine 80er-Jahre-Feministin, die immer ganz viel über auch Crossdressing, Transgender und solche Themen geforscht hat. Und ausgerechnet die ist jetzt Gegenstand von einer studentischen Petition geworden. Die fordern nämlich, dass die nicht mehr unterrichten darf an der Universität und ersetzt werden soll durch eine Queer Person of Color, also eine schwarze, schwul-lesbische Professorin. Mhm. Und da hat unser Korrespondent bemerkt, dass das doch seltsam ist, weil das eigentlich gerade in Amerika waren die Linken immer die glühenden Verfechter des First Amendment, das Recht auf freie Meinungsfreiheit. Und da scheint sich irgendwas gedreht zu haben.
Würden Sie sagen, das sind jetzt, weil Sie es gleich so eingeschränkt haben, Einzelfälle? Oder kann man aus diesen Fällen, die da beschrieben werden, auch generelle Muster ziehen? Für die Vereinigten Staaten, aber natürlich auch für uns hier.
Man kann schon Muster draus ziehen, vor allem, weil diese Fälle halt relativ musterhaft ablaufen inzwischen. Es gab einen interessanten Artikel im Atlantic, einem amerikanischen Magazin, über diesen Fall Paglia. Da wurde wirklich gezeigt, dass diese Beschwerden, dass die inzwischen, das sind nicht mehr irgendwelche spontanen Geschichten, sondern das folgt einem ganz bestimmten Muster, wo bestimmte aktivistische Strategien angewandt werden, wie man das öffentlich macht, wie man sich beschwert, die Gegenseite zu Stellungnahmen fordert, dann Veranstaltungen stört. Also das ist selber gewissermaßen schon auf so einer Verfahrensebene gelandet.
Ich werde in dieser Woche noch einen Stapel Hörerpost beantworten müssen, weil ich mich sehr dafür eingesetzt habe, dass wir einen Politiker der AfD hier mit in eine Diskussionsrunde genommen haben, was wir dann in der Tat auch getan haben. Ich kenne das Phänomen, also die Begründungsmuster, wie könnt ihr und ihr sollt nicht. Also ganz viele, die geschrieben haben, wie könnt ihr so jemandem ein Forum bieten, das Wort bieten. Insofern kenne ich aber auch natürlich die Argumente dieser Seite, auch wenn ich sie an dem Punkt nicht teile, die aber münden in eine Aussage. Eigentlich muss man die Freiheit auch für die Feinde der Freiheit und für die Feinde der Demokratie verteidigen. Und da sagen sie, die das kritisieren, nein, muss man nicht.
Eben, und das finde ich halt seltsam. Also man muss bei Camille Paglia noch dazu sagen, die ist durchaus streitbar. Die hat sich auch, was die MeToo-Bewegung angeht, mit ein paar sehr klotzig provokativen Bemerkungen positioniert und hat zum Beispiel sowas gesagt wie, sie können nicht verstehen, wenn Frauen ein halbes Jahr nach der Vergewaltigung sich erst melden, da sollte man doch direkt zur Polizei gehen und nicht so einen auf Opfer machen. Also darüber kann man schon auch heftig diskutieren. Mhm. Trotzdem würde ich sagen, man muss doch Widersprüchlichkeiten aushalten können. Und gerade auch in einem akademischen Konsens muss man doch auch solche Persönlichkeiten, die dann vielleicht auch meinungsmäßig auch mal ein bisschen schräg unterwegs sind, muss man doch vor allem erstmal als Diskussionspartner oder auch Gegenstände von Kritik betrachten. Aber das löst sich ja nicht dadurch, dass man sagt, man streicht einfach die Position, will die da gar nicht mehr haben und ersetzt das durch einen irgendwie so eine Art Wunschpersönlichkeit, die halt genau in die eigenen politischen Begrifflichkeiten passt.
Wenn wir das im Umfeld des Rechten und des Rechtspopulistischen betrachten, ich glaube, da gibt es eine ganz große Sorge, die viele antreibt. Und letztendlich liefern Sie heute mit der Welt Stoff, wenn man möchte. Ja, wenn ich auf den Titel gucke Ihrer Zeitung, da ist einmal die große Schlagzeile, Zahl antisemitischer Straftaten steigt um knapp 20%. Und dann haben Sie auch ein großes Gespräch mit Margot Friedländer, einer Holocaust-Überlebenden. Und das ist ja ein ganz starkes Argument. Wachsam sein, dieses nie wieder und nicht aus einer falschen demokratischen Toleranz Dinge zulassen, die letztendlich ganz viel kaputt machen können. Unsere Geschichte beweist das.
Natürlich gibt es Grenzen und das ist ja im Grunde auch gar kein Skandal. Natürlich gibt es Grenzen des Sagbaren. Es gibt Grenzen, die auch strafrechtlich definiert sind und wo es ganz, ganz wichtig ist, die auch einzuklagen, ne? Also auch Volksverhetzung und so weiter, das sind ja die Fälle, wo es dann zum Teil auch bei Facebook drum geht. Das ist ganz klar dann nicht Gegenstand von Meinungsfreiheit, First Amendment und so weiter. Aber sehr vieles bewegt sich ja diesseits davon. Und da finde ich, da muss man dann, genau wie der Petitionsausschuss des Bundestages, auch mit klarkommen, dass das auch vielleicht so geäußert wird, wie es einem nicht gefällt.
Sie haben sich ja vorhin gefragt, wenn ich Games of Thrones sehe, die aktuelle Staffel, ist das eigentlich Arbeit oder nicht? Ich helfe Ihnen jetzt. Ich stelle Ihnen noch eine Frage dazu, dann ist es Arbeit geworden. Spannend? Lohnt sich zu gucken?
Ich finde absolut ja. Und das Praktische ist, damit habe ich gleichzeitig auch eine total abweichende Meinung formuliert, was als Feuilletonist immer besonders gut ist. Denn alle finden die ja furchtbar gerade. Also im Internet, Twitter, da sind wir wieder.
Richtig, so tobt der Mob. So viel Passmann, die gesagt hat, irgendwie, genau. Wer sich dafür begeistert hat, irgendwie auch ein eigenartiges Verhältnis erstens zur Sexualität und zu Gewalt. Ja. Sie aber nicht, nein.
Und vor allem hassen auch alle Game of Thrones-Fans die Entwicklung der letzten Folge. Und man kann sich im Moment ganz gut profilieren als marginalisierte Stimme, wenn man sagt, ich fand es mega episch, wie das, glaube ich, heute in Jugendsprache heißt.
Mega, oh wow, kannte ich noch nicht. Wird das in einen Artikel münden?
Es gibt einen Artikel, der wird aber natürlich nicht von mir formuliert, weil wir ja eine plurale Zeitung sind. Und es wird ein sehr böser Artikel, der am Sonntag, in der Welt am Sonntag erscheint.
Andreas Rosenfelder, herzlichen Dank für den Besuch hier heute im Deutschlandfunk Kultur.
Gerne, hat Spaß gemacht.